In der heutigen Podcast-Folge richten wir einmal unser Moralkompass gemeinsam aus. Ist das KDP-Business moralisch verwerflich? Was sollte man tun? Was nicht? Ihr erfahrt's in dieser Folge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, ob es moralisch verwerflich ist, mit fremden Texten sein Geld zu verdienen auf Amazon KDP. Ja, oder wie sieht es bei den Rezensionen aus? Kann man Rezensionen tauschen? Sollte man irgendwie kostenlose Rezensionsexemplare ausgeben oder ist das vielleicht moralisch verwerflich? Wie sieht es aus mit künstlichen Intelligenzen? Ja, jetzt sich ein Buch schreiben lassen von KI, ist es moralisch okay? Oder allgemein, ja, viele Leute haben ja auch so die Einschätzung, mit wenig Aufwand viel Geld zu verdienen. Ist es überhaupt fair, ja, während andere Leute irgendwie hart ihr Geld erarbeiten, vielleicht sogar den Mindestlohn verdienen, während andere irgendwie mit sehr wenig Aufwand ihr Geld verdienen. Und genau darum soll es heute einmal gehen. Wir wollen verschiedenste Dinge am KDP-Business beleuchten und unsere persönliche Meinung dazu einmal geben. Was finden wir moralisch okay, was ist vielleicht verwerflich, damit ihr vielleicht auch gerade, wenn ihr neu dabei seid, euren Moralkompass dahingehend so ein bisschen einstellen könnt. Das Coole ist, ich habe heute meinen persönlichen Moralkompass neben mir sitzen, und zwar Jonathan. Ich habe nämlich öfter mal so die Frage, ja, ist das okay, kann man das so machen, könnte das irgendwie komisch ankommen? Und da frage ich eigentlich immer dich zuerst, ja, wie da so deine Einschätzung ist. Weil ich finde, Jonathan, du hast immer eine sehr gute Sicht, weil du das mit einem gewissen Abstand betrachten kannst und du kannst dich sehr gut in Leute reinversetzen. Und bist auch sehr sozial, muss man auch sagen. Deshalb, danke. Ich hole dich immer sofort mit ins Boot. Und deswegen machen wir es heute so, ich habe mir verschiedene Sachen mal rausgearbeitet und ich würde sagen, du legst einfach immer mal los, wie du das einschätzen würdest. Ja? Ich meine, viele Dinge sind offensichtlich, weil wir das in anderen Folgen schon mal besprochen haben. Viele Dinge sind vielleicht aber auch nicht so 100%.
Ja.
Okay, erstmal grundsätzlich, ja, könnte man ja auch sagen, mit Amazon als Konzern überhaupt zusammenarbeiten, ist das nicht schon alleine moralisch verwerflich? Ja, Arbeitsbedingungen und so weiter.
Wir fangen direkt mit den schweren Fragen an. Ich merke schon, da wird keine Zeit irgendwie verschwendet. Das ist lustig, weil die Frage hatten wir noch, hat auch neulich jemand im Live-Call, hat mir die auch gestellt. Was ich vorher noch sagen will, ist, ich glaube, was auch wichtig ist, auch moralische Sachen können sich ändern. Also es kann auch sein, dass man heute sagt, das findet man nicht okay und irgendwann sagt man, ja, mittlerweile finde ich es eigentlich okay. Ich glaube, vor allem auch bei zukünftigen Fragen wird es vielleicht nochmal eine Rolle spielen. Bei Amazon bin ich immer der Meinung, um auf die Frage zurückzukommen, ist, glaube ich, eine der, wenn nicht sogar die Hauptsache an unserem Geschäftsmodell, die mich am meisten stört eigentlich. Also echt? Die stört mich jetzt nicht aktiv in meinem Alltag, aber so vom Grundsatz, wenn ich drüber nachdenke, ist es schon was mir nicht so gut gefällt. Weil ich Amazon schon auch kritisch sehe, ganz klar, also schon sehr kritisch sehe. Ich bin auch irgendwie Amazon sehr dankbar für die Möglichkeit, die ich habe, so dass ich KDP nutzen kann. Aber so ganz grundsätzlich, wenn ich es mir aussuchen könnte, das mit einem anderen Unternehmen zu machen, würde ich lieber mit einem anderen Unternehmen machen als mit Amazon. Das muss ich schon so sagen. Gleichzeitig bin ich dann auch noch nicht weit genug, quasi, also bin ich zu egoistisch. Da denke ich halt so, ja gut, das sind ja die einzigen, die mir die Möglichkeit geben und dann nutze ich sie halt so. Aber so richtig zufrieden bin ich damit tatsächlich nicht. Ich glaube, auch Amazon muss man differenziert betrachten. Es gibt auch da Sachen, die sehr, sehr gut sind und die viel schlechter dargestellt werden, als sie sind. Aber ich glaube, teilweise, ehrlicherweise, gibt es auch Sachen, die viel schlimmer sind, als wir uns die vorstellen können bis jetzt. Es ist halt häufig bei großen Unternehmen so, die sagen ja noch häufig, die Unternehmen sagen selber auch, ist häufig bei großen Unternehmen so, es lässt sich nicht so viel ändern. Ich würde sagen, ja, wenn man das will, kann man das wahrscheinlich schon ändern. Aber es ist tatsächlich auch was ich nicht so gut finde.
Ja, ich finde es spannend, dass du sagst, dass es so das Größte ist, was dich stört. Das kriege ich anscheinend sehr gut ausgeblendet. Also mich stört es nicht so krass. Ich habe natürlich auch ein Bewusstsein dafür, aber ich denke mir immer so, Kosten nutzen und Amazon stiftet einfach unfassbar viel Wert und auch wir mit unseren Büchern stiften so viel Wert, dass dann natürlich gewisse Dinge schieflaufen und die sollte man auch kritisieren, aber das ist für mich nicht so das K.O.-Kriterium, dass ich sage, boah, krass, auf dieser Plattform würde ich niemals Bücher veröffentlichen.
Ja, nee, das würde ich auch nicht sagen. Ich glaube, es ist so grundsätzlich die Stellung, die Amazon mittlerweile innehat, die ja schon sehr monopolig ist, sag ich mal, die tatsächlich problematisch sein könnte.
Alright. Dann in Nischen Bücher veröffentlichen, von denen man selbst keine Ahnung hat. Da merke ich bei uns im Coaching manchmal bei einigen Teilnehmern, dass die dann so sagen, ja, da fühle ich mich irgendwie schlecht mit oder ich habe da eine gute Nische gefunden, aber irgendwie traue ich mich da nicht ran, das hat nichts mit mir zu tun oder irgendwie sowas.
Also ich finde es grundsätzlich gut eigentlich, wenn die Frage kommt, weil es erstmal zeigt, dass die Leute ein Bewusstsein dafür haben. Also ich finde es gut, darüber mal nachzudenken. Mhm. Aber ich finde es tatsächlich in den meisten Fällen für mich, also dass ich keine Ahnung davon habe, das finde ich nicht schlimm. Also ich könnte jetzt auch ein Buch über Stricken veröffentlichen, hätte ich kein Problem mit. Wenn ich jemanden hätte, wo ich wüsste, der kann das gut, der ist innerlich stark, setzt es mit mir um, dann finde ich das gut. Mhm. Wenn es was ist, was meinen Werten nicht entspricht, ist es was ganz anderes. Da würde ich sagen, das würde ich nicht machen. Also mir geht es nicht darum, auf Teufel komm raus, Geld zu verdienen. Und wenn es dann ein Buch über, weiß ich nicht, ich will jetzt auch kein komisches Beispiel bringen, wenn es ein Buch ist, was ich mit meinen Werten nicht vertreten kann, dann würde ich es halt nicht machen. Ja, also ja. Ich würde kein Buch über Glücksspiel rausbringen, sagen wir es so.
Ja.
Fände ich einfach irgendwie, fände ich persönlich nicht cool, würde nicht meinen Werten entsprechen, würde ich nicht machen. Oder Sachen, womit ich mich nicht identifizieren kann, das reicht ja schon, ja. Also wenn es so in die sehr esoterische Richtung geht, kann ich mich nicht so mit identifizieren, würde ich eher nicht machen. Oder was zum Beispiel auch häufig ist, es gibt so sehr viele, übrigens tut mir leid, ich zerreiße jetzt wahrscheinlich für manche ihre geheime Nische, aber es gibt sehr viele sehr erfolgreiche Bücher so im muslimischen Bereich, wo ich sagen würde, ey, ich bin halt Christ, ich kann damit nicht so viel anfangen, für mich kann ich da auch nicht reinversetzen so richtig und ja. Ich fände es auch unauthentisch, das zu machen. Deswegen würde ich es nicht machen, aber wenn ich jetzt Moslem wäre, wäre das zum Beispiel super spannend. Also gibt es ganz viele Möglichkeiten. Deswegen, also ich habe das Gefühl, ich gucke halt auch viel darauf, womit kann ich mich identifizieren und wo nicht.
Ja, sehe ich genauso. Da wären wir nämlich schon bei der nächsten Sache. Auch gerade so sensible Themen, medizinische Themen, bin ich so, dass ich sage, davon lasse ich die Finger. So. Das Risiko zu groß und das kann ich irgendwie nicht vertreten. Aber wenn ich eine Nische finde, mit der ich sonst nichts zu tun habe, ich finde manchmal Nischen, da denke ich mir, gerade weil ich sie nicht kenne und weil ich damit nichts zu tun habe, werden viele andere vielleicht darauf auch nicht stoßen. Und gerade deswegen ist die Nische so interessant für mich. Und solange ich es schaffe, dort ein geiles Produkt zu produzieren, ist es vollkommen für mich in Ordnung. Obwohl ich mir natürlich auch immer so denke, ja, aber jemand, der da in dieser Thematik richtig drinstecken würde, der könnte vielleicht noch ein viel besseres Produkt schaffen, auch in der Vermarktung. Obwohl auch bei manchen Sachen vielleicht das gerade gut ist, dass man auch einen gewissen Abstand zu der Nische hat. Das fällt mir auch immer wieder auf, um einfach ganz knallhart Marketing zu betreiben anhand gewisser Parameter, ohne emotional zu sehr in das Thema investiert zu sein.
Ja, das stimmt. Ja.
Okay, dann was sehr häufig auch kritisiert wird oder komisch gefunden wird, wenn man so das Businessmodell externen Leuten erklärt, merke ich immer wieder, dass sie das voll komisch finden, dass man mit fremden Texten Geld verdient, dass man quasi einen Ghostwriter bezahlt. Die finden das Modell sowieso erstmal komisch, dass man nicht selbst schreibt. Und nochmal etwas weitergespielt, finden das andere Leute vielleicht auch unfair, dass so ein Ghostwriter dann einmalig Summe X bekommt, während man mit seinem Text 1.000 Euro verdient zum Teil im Monat.
Ja, auch da wieder finde ich es gut, mal darüber nachzudenken als Publisher selber, wie stehe ich eigentlich dazu und sich das vielleicht auch nicht zu einfach zu machen. Grundsätzlich habe ich gar kein Problem damit, mit Ghostwritern zusammenzuarbeiten, weil die haben halt einfach Freude am Schreiben und die haben halt nicht Freude am Publishen vielleicht. Und ich habe halt Freude am Publishen und nicht Freude am Schreiben. Das heißt, so grundsätzlich erstmal mit Ghostwritern zusammenzuarbeiten, finde ich unproblematisch, wenn ich halt irgendwie die Qualität sicherstellen kann. Also ich will schon gucken, dass da auch wirklich was Vernünftiges rauskommt. Das ist mir schon wichtig.
Ja.
Dann ist aber natürlich, das hast du ja gerade schon angesprochen, der wichtige Punkt der Vergütung. Wir sind ja grundsätzlich auch im Coaching, gibt es sogar ein Video zu dem Thema, wir plädieren sehr stark dafür, Ghostwriter fair zu bezahlen. Also es geht hier nicht darum, kriege ich jemanden von 2 Cent noch auf 1,5 Cent pro Wort gedrückt, das finde ich daneben tatsächlich, sondern ich würde sagen, jeder soll von seiner Arbeit auch vernünftig leben können. Das heißt, ich bezahle meine Ghostwriter auch sehr gerne sehr gut, weil ich das einfach, mir macht es mehr Spaß, weil ich weiß so, die verdienen daran auch gut, das ist eine Win-Win-Situation. Ich muss hier kein schlechtes Gewissen haben, weil ich jemandem eigentlich viel zu wenig zahle am Ende des Tages. Das heißt, rechnet ruhig mal rum, was euer Ghostwriter hier gerade für Geld bekommt, wenn ihr den voll bezahlt habt und wie lange der da wahrscheinlich dran sitzt. Und dann überlegt mal, ob ihr das fair fändet, wenn ihr so viel Geld bekommt, für was, wo ihr so lange dran sitzt. Natürlich, die Person entscheidet sich auch dafür. Das ist eine freie Marktwirtschaft, die kann ja auch Nein sagen. Das ist gar keine Frage. Aber ich will trotzdem irgendwie am Ende.
Aber das ist auch immer ein Totschlagargument, wenn man sagt, ja. Hat er ja selbst entschieden.
Damit kannst du viel zu viel rechtfertigen. Ja, das ist furchtbar. Deswegen, im Endeffekt behandle ich die Leute so, wie ich auch behandelt werden wollen würde, wenn ich Ghostwriter wäre und ich würde auch fair bezahlt werden wollen. Und deswegen diskutiere ich mit denen meistens auch nicht über Wortpreise, weil ich sage, hey, das ist völlig fein für mich. Ich habe dich ja ausgesucht und dann weiß ich auch, was du willst und dann bezahle ich diesen Preis auch.
Ja. Es gab doch auch mal so diese Debatte, Ja. Gab es da nicht mal so ein Gesetz, was kommen sollte und wahrscheinlich auch gekommen ist, aber irgendwie scheint sich keiner drum zu scheren, dass irgendwie Urheber auch bei überproportional einem Erfolg ihres Werkes nachträglich auch noch beteiligt werden können. Und das finde ich irgendwie cool.
Ich finde es auch gut.
Weil gerade wenn so ein Buch wirklich mal durch die Decke geht und Top 100 ist und man hat irgendwie 1500 Euro nur für den Text bezahlt und man verdient sich damit dumm und dämlich, dann bricht es einem nicht das Bein.
Genau, ja.
Wenn man da irgendwie was abgibt nochmal.
Ja. Sehe ich genauso.
Muss aber irgendwie, das ist halt wieder sehr komisch, das dann buchhalterisch zu machen.
Muss leicht abrechenbar sein und dann ist man, wäre ich auch sehr gerne dazu bereit.
Ja. Okay, dann machen wir weiter. Mal vielleicht so allgemein gedacht, wir orientieren uns ja sehr stark auch an bestehenden Konkurrenten. Mhm. Wie siehst du das, so Buchprojekte vielleicht auch nachzubauen oder vielleicht sogar auf Plattformen bestehende Templates zu nutzen für seine Bücher?
Also ich finde, Bücher nachzubauen, also ich weiß noch, beim T-Shirt-Business gab es ja früher immer dieses Pixel-for-Pixel-Kopien, also Leute, die wirklich die Pixel nachbauen quasi.
Echt?
Es ist sehr, sehr frech, finde ich völlig daneben, geht gar nicht. Was ich schon sinnvoll finde, ist, sich Konkurrenten anzugucken, auch gerade mehrere, die vielleicht funktionieren, zu gucken, was für Muster gibt es denn, die immer wiederkehren, die irgendwie funktionieren. Klassisches Beispiel, um auch euch nicht da auf dem Trocknen zu lassen, wenn ihr in die Nische systemische Fragetechniken geht, werdet ihr feststellen, dass fast alle Cover sehr, sehr gleich aussehen in der Nische. Die haben alle so einen Regenbogenfarben, haben die und so einen Kreis in irgendeiner Art und Weise.
Blauen Hintergrund, glaube ich.
Ja. Frag uns nicht, warum. Es ist so und es funktioniert.
Ja.
Und da kann man natürlich jetzt zwei Ansätze haben. Man kann einerseits reingehen und sagen, ich mache was ganz anderes und fall auf. Oder man sagt, es sieht so aus, als ob das halt das Ding ist, was funktioniert. Ich nehme das auch, mache es aber einfach ein bisschen besser in irgendeiner Art und Weise. Und das ist meistens empfehlenswerter, weil es scheint ein Muster zu sein, was sich durchsetzt. Das mussten wir auch in dem Bereich haben, durften wir das auch schon lernen.
Ja.
Aber also ich finde das grundsätzlich okay, sich daran zu orientieren. Nachbauen ist ein guter Begriff, um zu sagen, das finde ich zum Beispiel geht nicht. Das würde ich auf jeden Fall nicht machen. Kopieren würde ich auch nicht. Aber sich daran zu orientieren, wäre fahrlässig, wenn man es nicht macht, meiner Meinung nach. Weil du siehst ja, was funktioniert, was der Kunde möchte. Insofern wäre es ja Quatsch. Ja. Und gerade so, wenn wir von Templates reden, zum Beispiel bei Canva oder so, da würde ich immer sagen, gerade wenn man jetzt keine Ahnung von Design hat, macht es total viel Sinn, sogar die zu nutzen oder sich daran zu orientieren, weil da sitzt irgendjemand und wurde dafür bezahlt, ein Canva-Template zu bauen.
Mhm. Und ist auch genau dafür gedacht.
Ja, was halt einfach gut aussieht. Und wenn ich keine Ahnung von Design habe, ist das Beste, was ich machen kann, sowas zu nutzen, weil ich so eine bestimmte Qualität wenigstens sicherstellen kann.
Mhm. Dann ein Bereich, der auch häufig sehr kritisch gesehen wird bei diesem Amazon Self-Publishing, ist das Thema Pseudonyme. Ja, quasi unter einer anderen Identität letztendlich zu publishen oder seine eigene Identität zu verschleiern. Also ich persönlich habe das selbst gemacht, muss aber auch ehrlich sagen, ich habe mich manchmal nicht so ganz wohl damit gefühlt. Also ich fand es dann immer besser, wenn ich mit einem Experten das veröffentlicht habe und der Experte war auf dem im Autorenprofil und so weiter. Da konnte ich irgendwie mehr dahinter stehen, als wenn man irgendwo einen Ghostwriting-Text hat, sich irgendein Pseudonym ausdenkt. Ich weiß noch, wie ich irgendwelche Namenlisten durchgegangen bin. Boah, ich habe ein indisches Kochbuch, da muss ich eine indische Namensliste, habe ich mir rausgesucht. Und klar, das geht und es ist nicht illegal. Und ich glaube, es ist auch nicht moralisch verwerflich, weil Pseudonyme sind normal in dieser Welt. Da gibt es ja sehr viele berühmte Beispiele für. Aber es hat irgendwie für mich immer so ein Geschmäckle gehabt.
Ja, ich finde, es kommt immer darauf an, wie weit man das Spiel geht. Also ich finde, es wird sehr schnell moralisch auch schwierig. Also ich finde auch, so wie du sagst, hey, ich nutze ein Pseudonym einfach für den Ghostwriter, weil der nicht auf dem Buch erscheinen möchte oder ich nicht möchte, dass er das tut. Das finde ich okay. Das sieht ja auch der Gesetzgeber so vor. Also das ist ja legal tatsächlich, insofern unproblematisch. Aber es gibt dann Leute, die das einfach viel zu weit treiben, das Spiel, und dann anfangen. Früher haben sie dann einfach von irgendwelchen Stockfotoplattformen Fotos genommen und haben gesagt, das ist die Person. Mittlerweile sind sie wenigstens so schlau, dass sie die von KI erstellen lassen, die Person, sodass man die nicht mehr finden kann und sagen, das ist die Person, das ist der Autor quasi. Und dann fangen sie auch an, so die Autorenbiografie sich auszudenken. Mhm. Und da bin ich so wie, ja, das finde ich nicht cool. Das will ich nicht machen. Wenn das nicht die Biografie ist von der Person, die das Buch geschrieben hat, dann ist es einfach gelogen. Und dann finde ich es falsch. Dann würde ich es
lieber weglassen.
Genau, ich habe das einfach dann immer weggelassen. Oder ich habe die Person, den Ghostwriter gefragt, hey, zum Beispiel ein Buch über Erziehung, wie viele Kinder hast du und so, wie alt, in welchem Alter sind die? Und dann habe ich das quasi so ein bisschen in die Biografie geschrieben. Und dann war es ja tatsächlich so, dass die Person, die das geschrieben hat, hatte diesen Hintergrund. Sie trägt nur einen anderen Namen.
Ja.
Und das finde ich dann in Ordnung, weil das ist ja nicht gelogen. Das stimmt ja tatsächlich alles. Aber ja, also da gibt es Leute, die haben da ein bisschen die haben das Feld ein bisschen weiter gesteckt von dem, was okay ist.
Ja, der ist mir auch gerade aufgefallen. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, als diese ersten KI-Bilder entstanden sind,
ja,
und diese KI-Gesichter alle irgendwie so die gleichen Symmetrien hatten, ja, und so weiter? Und heutzutage so siehst du gar keinen Unterschied.
Hast keine Chance, das zu erkennen heute. Ja.
Wie schnell das geht. Ja, wir haben auch schon beim Thema KI. KI für die Bucherstellung zu nutzen, sehe ich auch in den Kommentaren immer wieder. Wir haben ja auch YouTube-Content zum Beispiel dazu. Dass dann, also ich habe teilweise wirklich Diskussionen mit YouTube-Accounts geführt, die ich natürlich nicht mal kenne, aber wo dann Leute meinen, ey, wie könnt ihr das machen? Seelenlose Bücher mit KI erstellen, die Schrott sind und die veröffentlichen. Und meiner Meinung nach wird KI sehr schnell immer gleichgesetzt mit schlechter Qualität. Und das würde ich schon mal erstmal voraussetzen, dass man eine gewisse Qualitätssicherung hat, wenn man KI nutzt oder KI vielleicht auch nur unterstützend einsetzt.
Ja.
Aber es ist halt eine Grundsatzfrage, ne? Inwieweit wird vielleicht auch die Content-Erstellung in Zukunft sehr KI-dominiert sein und findet man das gut und so weiter? Also ich persönlich würde sagen, dass hier das eine individuelle Entscheidung ist, ob man damit leben kann oder nicht.
Ja.
Ich persönlich sehe das sehr rational. Also ich würde es machen. Oder ich würde diese Möglichkeiten nutzen, aber immer play it safe, den Regeln entsprechend, nicht komplettes Business darauf aufbauen und kein Trash machen.
Ja, ich glaube, ich bin bei dem Thema, ich hatte ja vorhin die Anmerkung, dass ich sagen würde, solche Sachen können sich auch ändern. Und bei dem Thema habe ich so das Gefühl, da weiß ich auch nicht, was ich in 5 Jahren zu sagen werde. Es kann auch sein, dass sich meine Meinung dazu in irgendeine Richtung sehr stark ändert. Ich finde, es kommt ein bisschen drauf an. Also wenn ich jetzt so zum Beispiel ein Low-Content-Buch mache und mir da Fakten rausgeben lasse zum Thema XYZ, dann habe ich damit ehrlich gesagt kein Problem, weil es kann...
Wie eine Google-Suche.
Ja, das kann KI halt einfach hervorragend.
Ja.
Das wäre auch Quatsch, das jemand anders machen zu lassen. Ein Roman von KI, weiß ich nicht.
Es gibt ja jetzt auch diese, habe ich letztens gesehen, hat einer ein Webinar beworben und in dem Webinar zeigt er dir, wie du deinen eigenen KI-Influencer erstellen kannst.
Ja.
Und diese KI-Influencer haben dann teilweise 300.000 Follower und verdienen 20.000 Euro im Monat.
Ja.
Und das finde ich dann fast noch gestörter, wenn man wirklich was vorgaukelt, obwohl es ja eigentlich mit einem Text auch schon in die Richtung geht. So.
Ja, weißt du? Ich finde, es ist so, ich habe das Gefühl, dass es da schon Grenzen irgendwo gibt und man so noch herausfinden muss, wo die liegen. Die Schwierigkeit bei dem Thema ist auch, das entwickelt sich so zügig, dass man noch nicht auch so richtig absehen kann, was dann passiert. Also deswegen wäre ich da auch sehr zögerlich immer und würde die Sachen probieren, eher langsamer zu integrieren, weil ich so bin, wie es geht, sowieso schon sehr schnell. Und man weiß ja auch nicht, es ist so ein bisschen die Geister, die ich rief. Also man weiß irgendwann nicht mehr, was sind eigentlich so Sachen, die man auch nicht mehr umkehren kann irgendwann, gerade beim Thema KI vielleicht.
Mhm.
Und da war, also ich finde grundsätzlich KI super, ich benutze es auch sehr, sehr gerne, aber ich werde trotzdem immer noch vorsichtig. Ich habe da keine abschließende Meinung zu, würde ich sagen, aber so durchmischt.
Ja. Speichern wir so ab.
Ja.
Dann gibt es ja auch auf Amazon Bücher, die jetzt, also klar, am Ende des Tages, jedes Buch, was sich irgendwie verkauft, scheint ja irgendwie einen Wert zu stiften und hat eine Daseinsberechtigung, weil es ja auch gekauft wird.
Ja.
Aber es gibt natürlich Bücher, die jetzt einen größeren Impact haben und ein größeres Problem lösen als andere.
Ja.
Bestes Beispiel High-Content versus Low-Content. Die meisten Low-Content-Bücher sind zum Teil relativ sinnlos oder sind vielleicht nur so Spaßprojekte. Wie stehst du dazu, Geld mit solchen Büchern zu verdienen? Weil es gibt ja auch wirklich Leute, die dann nur mit irgendwelchen Notizbüchern tausende Euro verdienen und wo ich mich dann immer frage, oder das könnte man auch aufs T-Shirt-Business erweitern, mit irgendwelchen T-Shirts Geld verdienen.
Ja, ist auch da finde ich eine differenzierte Frage, also schwierige Frage kann man, finde ich, nicht so ganz einfach beantworten. Ich finde es pauschal erstmal, würde ich sagen, ich finde es okay, weil du ja auch was verschenkst in dem Moment, also das kauft ja jemand bewusst, weil er es wahrscheinlich für ein lustiges Geschenk hält und dann ist der Sinn und Zweck des Buches nicht unbedingt, dass es ausgefüllt wird, sondern dass es in dem Moment, wo es geschenkt wird, für einen Lacher sorgt.
Ja.
So. Und das ist dann die Aufgabe von diesem Buch und viel mehr ist es auch nicht. Und dafür finde ich es eigentlich okay.
Mhm.
Aber natürlich muss man sagen, und das ist dann vielleicht an irgendeinem Punkt, kann man das tatsächlich auch hinterfragen, wenn das wirklich nie ausgefüllt wird, dann wird es irgendwann weggeworfen und dann ist es schon irgendwie auch scheiße. Weil dann ist einfach so ein Buch, was produziert wird, um dann weggeworfen zu werden, nicht optimal. Ich weiß noch, ein Bekannter von mir damals aus dem T-Shirt-Business hat über Dropshipping mal geredet und meinte dann so, er findet das total dumm, weil man im Endeffekt nur irgendeinen China-Crap um die Welt schickt. So, weißt du, du kaufst irgendeinen Billig-Scheiß, den du um die Welt schickst in einem Flugzeug. Das ist so das Schlimmste für die Umwelt eigentlich, was du machen kannst. Ja?
Ja.
Der Artikel wird einzeln verschickt, er kommt per Flugzeug, es ist sowieso irgendwas, was in der Ecke landet. Ganz so ist es bei dem Buch nicht, würde ich sagen, weil es ja schon einen anderen Zweck erfüllt. Aber man sollte schon gucken, dass man einfach Sachen mit gutem Inhalt macht, die dann auch genutzt werden. Dann muss man sich, glaube ich, um die Frage auch keine Sorgen machen.
Ja, sehe ich genauso. Also ich würde schon sagen, die haben ihre Daseinsberechtigung und moralisch kann man relativ wenig aussetzen. Ist dann eher eine Frage, hat man da Bock drauf und gibt es nicht vielleicht bessere Alternativen, genau, worauf man mehr Lust hat. Ja. Okay, und zu guter Letzt eine Sache, und zwar ist ja eigentlich mit Amazon KDP, würde ich sagen, schon relativ einfach möglich, sich ein Einkommen aufzubauen. Also ich glaube, es gibt deutlich komplexere Modelle, Modelle, bei denen man deutlich mehr Startkapital braucht, mehr Vorwissen, bei denen man vielleicht auch gar keine Chance hat, reinzukommen und so weiter. Das ist bei Amazon KDP alles sehr simpel und man kann relativ schnell relativ viel Geld verdienen. Jetzt gibt es natürlich auch andere Leute, die da echt hart für arbeiten, die teilweise nur Mindestlohn bekommen oder was ich immer im Alltag sehe. Wenn ich so an Baustellen vorbeilaufe im Winter, dann denke ich mir manchmal so, ey, ich gehe jetzt hier entspannt in mein Büro und mache meinen Internet-Stuff und die Leute arbeiten hier so hart für ihr Geld. Wie siehst du das? Viel Geld verdienen, relativ einfach. Ist es moralisch verwerflich? Hat man vielleicht auch irgendwie eine gewisse Verantwortung oder eine gewisse Pflicht, da irgendwo was zurückzugeben?
Mhm. Also ich finde es grundsätzlich nicht moralisch verwerflich, viel Geld zu verdienen. Mhm. Auch wenn es dir leicht fällt, finde ich es nicht moralisch, viel Geld zu verdienen. Ich finde aber, ich finde es scheiße, dass andere Leute so hart arbeiten müssen für so wenig Geld. Das ist eher die Seite, die ich die ich schwierig finde.
Ja.
Und deswegen würde ich auch sagen, ja, ich würde schon sagen, dass man, also ich habe grundsätzlich den Glaubenssatz, würde ich sagen, dass ich sagen würde, so ein bisschen dieser Spider-Man-Satz, ja, with great power comes great responsibility. Mhm. Das glaube ich auch tatsächlich. Also ich glaube, wenn man mehr Geld verdient, hat man auch einfach mehr Verantwortung, mit dem Geld weise umzugehen und vernünftig umzugehen.
Ja.
Und das ist für mich, also das kann sich, da haben wir auch schon mal in der Weihnachtsfolge, glaube ich, drüber geredet, es kann sich in Spenden ausdrücken, was ich sehr, sehr gut finde, was ich auch immer empfehlen würde, gerade wenn man sagt, hey, ich habe ein bisschen mehr, wobei ich auch sagen würde, das fängt auch schon, das sind so Gewohnheiten, die man auch schon im Kleinen aufbauen sollte, also auch für schon, wenn ich wenig Geld habe, sollte ich gucken, dass ich was spenden kann, weil wenn ich das Gefühl habe, das schaffe ich dann nicht, weil ich nicht genug habe, dann schaffe ich es meistens auch nicht, wenn ich mehr habe, weil es so eine Prioritätensache ist. Und deswegen bin ich auch Fan von Steuern tatsächlich, weil ich finde diese Umverteilung, alles natürlich in einem gesunden Rahmen, also wir reden ja hier nicht davon, dass einem alles weggenommen wird, wenn man hier viel Geld verdient, das wird ja häufig so dargestellt, aber es ist ja alles super human meiner Meinung nach, also ich finde auch der Spitzensteuersatz kann noch weiter hoch, ehrlich gesagt, finde ich sehr, sehr gut. Also ich finde, es ist völlig richtig, es sollte sogar noch mehr umverteilt werden, meiner Meinung nach, damit Leute, die irgendwie Jobs machen, die für die Sozialen, also oh Gott, wir müssen jetzt aufpassen, dass es nicht so ein Politik-Podcast wird, aber das hat man ja so in der Corona-Pandemie, fand ich sehr, sehr schön gesehen, wie wir auf diese systemrelevanten Berufe, wie wir die benötigt haben und wie alles andere auf einmal unwichtig wurde. Und das sind halt meistens die Leute, die am wenigsten verdienen. Und das ist einfach scheiße. Das kann man sich als Gesellschaft eigentlich nicht leisten, finde ich.
Ja, sehe ich alles genauso. Ich glaube auch überhaupt nicht, dass es moralisch verwerflich ist, viel Geld zu verdienen. Ich finde es tatsächlich eher schade, dass es viele Leute gibt, die das denken.
Ja.
Und dass auch erfolgreiche Leute immer irgendwie negativ betrachtet werden. Aber wir schaffen halt auch sehr, sehr viel Wert als Unternehmer und so weiter. Und klar, es gibt auch immer wieder Ausnahmen, die Leute abziehen und die Bullshit machen und die aus Profitgier hat keiner mehr Wohnraum und so weiter. Also klar.
Das Problem ist halt bei diesen, es gab neulich auch so eine Doku irgendwie über Superreiche bei ZDF oder so. Und das Problem ist halt, die Leute, die in diesen Dokus mitmachen, es tut mir leid, wenn ich so sagen muss, aber es sind halt auch immer die Arschlöcher. Es sind halt immer diese superreichen Arschlöcher, weil die Leute, die cool sind und die damit vernünftig umgehen, das sind halt die, die sagen, nee, ich halte mich lieber überall raus, ich will gar nicht irgendwo auftauchen. Und deswegen ist natürlich auch dieses Bild davon, dass halt alle Unternehmer immer scheiße sind, alle Leute, die viel Geld haben, sind Arschlöcher. Kannst arm sein, kannst ein Arschloch sein, kannst aber auch reich sein und ein Arschloch sein, das hat nichts damit zu tun tatsächlich.
Sehr schönes Schlusswort. Aber wir lassen es auch. Euch einen schönen Tag. Ja, wir wünschen euch weiterhin viel Spaß mit dem Podcast. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.